Das sind auch Widersprüche, also das heißt, mit Widersprüchen in diesen öffentlichen Anforderungen sind nicht nur Mütter konfrontiert, sondern auch Väter. Sie sollen gleichzeitig die materielle Basis liefern für die Familie und im selben Moment auch noch ganz viel Zeit mit der Familie verbringen. Das sind einfach Dinge, die sehr schwer zu kombinieren sind. Gleichzeitig hat sich auch die Vaterrolle einfach so entwickelt, dass wirklich Väter auch heute, ich glaube, der nächste Vortrag wird dann zu diesem Thema auch sein, dass Väter viel stärker als früher nicht mehr die autoritären Personen, vor denen man sich fürchtet, sein wollen, sondern auch eine emotionale Beziehung zu ihrem Kind haben wollen. Also da kommen einfach ganz viele Dinge zusammen, die irgendwie kombiniert werden müssen. Und obwohl es eben diese neuen Papa-Modelle gibt, ist das nicht immer so einfach. Sowohl für die Väter als auch für die Mütter, weil einfach hier ganz viele unterschiedliche Anforderungen gleichzeitig auf Eltern einprasseln. So, ich möchte zu einem letzten Bereich jetzt noch kommen. Ich habe zuvor erwähnt, bei diesen Vorstellungen von der bürgerlichen Kernfamilie, die Familien sollen stabil sein. Das kommt aus einer Zeit, wo Scheidung nicht einmal rechtlich möglich war. Heute haben wir eine andere Situation. Beziehungen sind nicht mehr so stabil, wie sie das noch vor einigen Jahrzehnten waren. Das sieht man zum Beispiel an dieser Grafik. Das ist die Scheidungsrate in Österreich. Sie sehen hier absoluter Tiefpunkt in den 50er Jahren. Sie erinnern sich, dieses schöne Bild vom goldenen Zeitalter der Familie. Da hatten wir niedrige Scheidungsraten, 13% waren es zu dem Zeitpunkt, also das war 13% war wann? 57. Den absoluten Höchstwert haben wir 2007 erreicht, da waren es knapp 50% und heute liegt die Scheidungsrate österreichweit bei 43%. Für Vorarlberg liegt hier genau im Durchschnitt, Wien ist immer höher, Wien ist immer höchste Scheidungsrate, 50%. Das heißt, hier hat sich einfach in der Gesellschaft sehr viel verändert, man muss eher damit rechnen, dass Beziehungen auch beendet werden. Im Durchschnitt übrigens ungefähr nach 10 Jahren und für Kinder mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%. Ich finde das immer sehr nett, diese Wahrscheinlichkeit, Scheidungswahrscheinlichkeit auch für Kinder anzugeben. Kinder müssen, bei den 43% sind ja alle drin, auch die Paare, die keine Kinder haben. Kinder müssen heute bis zum 18. Lebensjahr, also sie haben eine Wahrscheinlichkeit von 20%, dass sie bis zum 18. Lebensjahr eine Scheidung ihrer Eltern erleben. Das Manko an diesen Zahlen ist, dass die Trennungen hier nicht inkludiert sind. Also da geht es nur um Scheidungen, rechtliche Scheidungen. Wenn wir Trennungen auch dazu anschauen, gibt es nicht ganz so viele Daten, aber ich habe das mal gemacht mit einer Kollegin, dann ist die Scheidungswahrscheinlichkeit für Kinder ungefähr 30%. Also so knapp ein Drittel, mit dem sie damit rechnen können, dass sie bis zum 18. Geburtstag eine Scheidung der Eltern erleben. Ich möchte jetzt kurz sagen, was das für Mütter und Väter, aber auch für Kinder bedeutet, als Herausforderung, diese Instabilität in den Familien. Für Eltern bedeutet eine Scheidung eine komplette Neuorganisation ihres Lebens. Manche von Ihnen kennen solche Situationen hier vielleicht im Publikum. Sie müssen eine neue ökonomische Basis schaffen. Meist sind Familien nach einer Scheidung schlechter gestellt ökonomisch als vorher, weil es einfach schwieriger ist, zwei Haushalte von derselben Geldmenge zu finanzieren als einen. Und sie müssen vor allem es schaffen, die Elternschaft irgendwie weiter zu organisieren. Wenn sie gemeinsame Kinder haben, dann ist es einfach ganz wichtig zu sagen, zu versuchen, diese Paarebene, auf der man sich trennt, von der Elternebene irgendwie auseinanderhalten zu können und da eine solche Trennung zwischen dem, was einen als Paar noch oder nicht mehr verbindet und dem, was einen als Eltern verbindet, zu schaffen. Das hat sich auch herausgestellt, diese Beziehung zwischen den Eltern und diese Fähigkeit, wie sie die Elternschaft regeln, wirklich als Schlüsselvariable für Kinder. Ich möchte ein paar Worte noch sagen zu dem, wie Kinder mit Scheidungen, mit elterlichen Scheidungen umgehen. Es gibt einen sehr berühmten amerikanischen Scheidungsforscher, Paul Amato, der gesagt hat, Divorce is always pain. Scheidung bedeutet immer, ist immer mit Schmerzen verbunden, für Kinder, oft auch für Erwachsene oder meist auch für Erwachsene, aber für Kinder jedenfalls, einfach weil die Sicherheit ihres Gefühlslebens gefährdet ist. Ich habe sehr viele Interviews gemacht mit Scheidungskindern und da wird das oft sehr schön illustriert, wo also dieser Verlust von so einer Stabilität und von so einer Sicherheit, wo Kinder einfach sagen, ja, nach der Scheidung haben zwar meine Eltern gesagt, der Papa wird dich immer lieb haben, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil was glaubst du, wie oft mein Papa meiner Mama gesagt hat, dass er sie lieb hat und jetzt wohnt er aber bei einer anderen Frau und wieso soll ich mich jetzt darauf verlassen, dass das bei mir anders sein wird? Das erschüttert einfach Kinder wirklich in den Grundfesten ihres Vertrauens und Erwachsene können hier irrsinnig viel dazu beitragen, diesen Prozess für Kinder ein bisschen weniger schmerzhaft zu machen. Kinder wünschen sich einfach immer, dass ihre Eltern zusammenbleiben, außer in massiven Fällen von Gewalt und selbst da ist es nicht immer so eindeutig für Kinder. Und was hier ganz wichtige Punkte sind, ist eine rechtzeitige und altersadäquate Information der Kinder. Ich habe Interviews geführt mit Kindern, die mir erzählt haben, ich habe zwar das immer befürchtet, weil Kinder bekommen ja sehr viel mit und ich habe gemerkt, dass die Eltern streiten, aber einmal bin ich dann aus der Schule heimgekommen und da hat die Mama gesagt, übrigens heute war die Scheidung und der Papa zieht jetzt aus. Der packt gerade seine Sachen zusammen. Wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Partner Ihnen in dieser Form das mitteilen würde, ich packe jetzt zusammen und in 2 Stunden bin ich weg, dann würden Sie vielleicht auch nicht besonders gut damit umgehen können. Kindern geht es ganz ähnlich. Kinder sind hier darauf angewiesen, dass sie von Erwachsenen Informationen bekommen. Kinder reimen sich irrsinnig viel im Kopf zusammen und das ist mitunter schwieriger als das, was tatsächlich stattfindet. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, auch das Gespräch zu suchen. Vor allem auch, wenn es um das Thema geht, warum lassen sich Eltern scheiden. Kinder müssen nicht in allen Details irgendwelche Konfliktpunkte mitbekommen, aber eine Information darüber, dass sie nicht schuld daran sind, hilft sehr vielen Kindern sehr weiter. Wir haben Interviews gemacht mit Kindern, wo die elterliche Scheidung 3 bis 5 Jahre her war und ich habe mit einem Mädchen gesprochen und das ist kein Einzelfall, wo die Eltern fast 5 Jahre geschieden waren und die gesagt hat, ich weiß schon, warum meine Eltern sich scheiden haben lassen. Ich habe meinen Papa immer gestört, der hat zu Hause viel gearbeitet und da hatte er ein Arbeitszimmer und hat gesagt, ich soll, wenn er arbeitet, möchte er nicht, dass ich ins Arbeitszimmer reinkomme und manchmal habe ich angeklopft und dann bin ich doch reingekommen und irgendwann hat ihm das gereicht. Das ist eine Überzeugung, die dieses Mädchen viele Jahre mitgetragen hat und wo es wirklich, denke ich, in der Verantwortung der Eltern liegt, hier auch rechtzeitig und altersadäquat und mit den richtigen Worten dem Kind das zu vermitteln. Was wir auch sehen in der Forschung ist, dass nicht nur die Scheidung an sich das große dramatische Lebensereignis für Kinder ist, sondern dass es auch sehr stark davon abhängt, was danach kommt. Wenn Eltern sich scheiden lassen oder sich trennen und es gut schaffen, die Elternbeziehung weiterzuleben und dem Kind einen Kontakt zu beiden Elternteilen zu ermöglichen, dann schaffen das sehr viele Kinder mittelfristig sehr gut, sich darauf einzustellen. Wenn hingegen sehr viele andere Lebensereignisse noch dazukommen, also wenn das dann noch mit einem Umzug verbunden ist und mit einem Schulwechsel und mit einem Wechsel des Freundeskreises und mit vielen neuen Partnerbeziehungen der Eltern, dann kann das mitunter auch zu viel werden für Kinder, also zu viele Veränderungen, mit denen sie hier konfrontiert sind. Und was man natürlich auch noch aus Sicht der Erwachsenen dazu sagen muss, ich habe hier aus Kinderperspektive darüber gesprochen, dass es wichtig ist, die Kinder rechtzeitig zu informieren und nicht zu instrumentalisieren im Sinn von, sag doch dem Papa, nächstes Mal soll er pünktlich kommen, wenn er dich abholt und was auch immer, Kontakte hier über die Kinder zu regeln. Das erfordert sehr viele Kompetenzen, die oft erst erarbeitet werden müssen. Paare lassen sich meist nicht deswegen scheiden, weil sie so toll miteinander kommunizieren können und so eine wertschätzende Kommunikation haben. Das hat oft vorher schon nicht gut funktioniert und es ist einfach eine wirklich tolle Leistung, wenn Eltern das nach einer Trennung schaffen, die Elternschaft hier so zu organisieren, dass das für die Kinder in einem guten, sicheren, stabilen Rahmen ablaufen kann. Darf ich mal kurz, das passt zeitlich sehr gut. Ich möchte ganz kurz noch über zwei Familienformen sprechen, die nach einer Scheidung entstehen und dann komme ich auch schon zum Ende. Sehr häufig lebt ein Kind oder leben Teile der Familien nach einer elterlichen Scheidung in einer Einelternfamilie. Dazu ist zu sagen, dass Einelternfamilien, also Sie sehen hier die Zahlen, ja, ungefähr 15% sind das und ungefähr 13% aller Kinder. Ich finde das ganz interessant, deswegen Ihnen zu sagen, weil hier oft ganz andere Vorstellungen bestehen. Also fast jedem Kind, die Eltern sind schon geschieden und das kennen irgendwie fast alle, mit der Mutter allein mal zu wohnen. Die Statistik zeigt, dass das nicht ganz so ist, wenn wir eben die Familien mit Kindern unter 18 anschauen. Dann sind das 15% aller Familien. Was wir sehen, ist, dass gerade diese Familien von Alleinerziehenden und vor allem von Alleinerzieherinnen, von alleinerziehenden Müttern, mit einer ganzen Fülle an Herausforderungen konfrontiert sind. Ich habe das versucht, hier kurz darzustellen. Diese Mütter sind, ich sage deswegen Mütter, weil der Großteil Mütter ist und weil sie auch speziell von der Armutsgefährdung betroffen sind, das zeige ich Ihnen gleich noch. Die sind allein verantwortlich für ihre Kinder. Zum Teil gibt es Mitverantwortung der Väter. Häufig haben sie aber gerade, was die Alltagsorganisation und so weiter betrifft, sehr viel Alleinverantwortung. Deswegen haben sie wenig Zeit, weil sie auch sozusagen ums Kind natürlich sich kümmern. Dann können sie keine Vollzeiterwerbstätigkeit annehmen, auch wenn sie die Möglichkeit vielleicht dazu hätten, was wiederum dazu führt, dass der Geldmangel virulent wird und dass sie einfach über zu wenig ökonomische Ressourcen verfügen. Die Kinderbetreuung kostet auch wieder Geld. Das Geld ist dann dafür, also wenn sie mehr arbeiten, brauchen sie wieder mehr Geld für Kinderbetreuung und am Ende stehen sie wieder mit dieser Alleinverantwortung für das Kind da. Also das ist so eine Art von Teufelskreis, in den alleinerziehende Mütter hier kommen können. Wir haben Interviews gemacht mit Alleinerzieherinnen. Eine von ihnen hat gesagt, sie hat eigentlich keine Zeit zum Atmen. Und das ist die Situation, in der einfach Alleinerzieherinnen mitunter durchaus sein können. Was erschwerend hinzukommt, ist eben eine schwierige ökonomische Situation und die betrifft vor allem die weiblichen Alleinerzieherinnen. Bei den Männern liegt das etwa im Durchschnitt. Sie sehen hier diese rote Linie, der Armutsgefährdungsdurchschnitt in Österreich, bei 12%. Alleinerzieherinnen liegen mit 29% mehr als doppelt so hoch. Sie sehen auch, das ist aber ein anderes Thema, dass mit der Anzahl der Kinder auch die Armutsgefährdung in den Familien wächst. Das wäre ein Thema für einen eigenen Vortrag einmal. Das heißt aber, dass diese ökonomischen Rahmenbedingungen ganz, ganz wichtig sind und im Wesentlichen ist es die Erwerbstätigkeit der Mütter und zwar in einem höheren Ausmaß als nur Geringfügigkeit, die hier Abhilfe schaffen kann, was aber eben wieder häufig nicht möglich ist, weil entweder die Jobs nicht vorhanden sind, die Qualifikation nicht vorhanden ist, die Bildung, die man vielleicht dafür bräuchte, oder weil einfach auch die Kinderbetreuung nicht da ist, um entsprechende Jobs annehmen zu können. Gerade am Land ist das häufig ein Problem. In Vorarlberg sind die Distanzen kürzer, aber Teilzeitjobs, wo es nur öffentliche Verkehrsmittel als Verbindung gibt, die zweimal am Tag irgendwie passieren, das ist schwierig. Also wenn man dann Kinder vom Kindergarten abholen soll und ähnliches, da sind wir wieder in dieser Zeitfalle, von der ich vorhin gesprochen habe. Die letzte Familienform, über die ich kurz was sagen möchte, weil dazu auch sehr viele Bilder immer vorhanden sind in den Köpfen, ist das, was Sie wahrscheinlich als Patchwork-Familien bezeichnen würden. In der Forschung sagen wir noch immer lieber Stieffamilien. Aus unterschiedlichen Gründen können wir gerne nachher kurz darüber diskutieren. Auch das ist eine Familienform, wo ich glaube, dass viele von Ihnen annehmen würden, dass die häufiger ist als die 9%, die ich Ihnen statistisch verraten kann. Das sind Familien, die meist nach einer Scheidung entstehen und wo zwei Elternteile vorhanden sind. Oft wird ja so getan, als hätte es diese Familien früher nicht gegeben. Stimmt nicht. Früher sind sehr viele Frauen im Kindbett gestorben und es gab sehr viele Stieffamilien, wo Stiefväter sehr präsent waren. Heute haben wir das Gegenteil. Heute haben wir eher mehr Stiefmütter. Ich weiß, dass dieses Wort nicht besonders schön ist, aber es hat sich noch kein anderes gefunden bislang. Stieffamilien sind ja eher aus den Grimmschen Märchen und ähnlichen Grauslichkeiten bekannt. Also von daher ist es auch klar, dass der Begriff nicht so positiv konnotiert ist. Ganz interessant ist die Zeit, die deutsche Zeitung, die Sie vielleicht kennen, hat so einen Wettbewerb mal ausgeschrieben, um neue Begrifflichkeiten zu finden. Weil wir sind ja da ein bisschen hilflos. Wir wissen ja nicht, wie wir sagen sollen, wie wir diese diversen Verwandten und die diversen Elternteile bezeichnen sollen. Und die hat so einen Wettbewerb ausgeschrieben, wie man Personen in Stieffamilien benennen könnte. Da ging es vor allem um Vorsilben, die da den Leuten eingefallen sind, und Co. hat am besten abgeschnitten. Also Co-Mutter oder Co-Bruder, das war so die Idee. Quasi ist auch noch gekommen oder beinahe, also quasi Schwester. Und Cosi wurde für die Halbgeschwister favorisiert, wenn man gesagt hat, das ist mein Cosi, meine Cosi-Schwester oder so. Jesper Juhl, den Sie vielleicht kennen, hat den Begriff Bonuseltern vorgeschlagen für die Eltern, einfach auch um zu zeigen, das kann auch ein Vorteil sein, wenn mehrere Elternpersonen zur Verfügung stehen und ein Kind hier unterschiedliche Inputs bekommen kann. Worauf ich Sie hinweisen möchte hier, ist dieser Begriff der primären und der sekundären Stieffamilie. Stieffamilien sind ganz unterschiedlich konstruiert und ich glaube, dass manches oft vergessen wird. Beispielsweise, also primäre Stieffamilien sind die, wo das Kind den Hauptteil der Zeit lebt. Das sind meistens die Familien der Mütter. Aber wenn die Eltern getrennt sind und das Kind beim Vater auch mit einer neuen Partnerin des Vaters konfrontiert ist, dann wird das oft gar nicht als Stieffamilie gesehen, weil da ist ja eh nur jetzt zweite Wochenende und das ist sozusagen nebenbei. Für Kinder ist das gar nicht so. Die sehen das auch dort als Notwendigkeit, sich irgendwie zu verhalten dieser neuen Partnerin gegenüber. Das kann wunderbar funktionieren, das kann mitunter aber auch ganz schön problematisch sein. Ich glaube, es ist einfach wichtig, das Bewusstsein dafür zu haben, wie diese Familienstrukturen geschaffen sind. Und wenn wir darüber reden, welche Auswirkungen es für Kinder hat, in Stieffamilien zu leben, in Patchwork-Familien, dann müssen sie auch differenzieren, dass nicht alle Kinder in diesen Familien die gleiche Position haben. Weil wenn es gemeinsame Kinder des neuen Paares gibt, ich zeige Ihnen gleich, wie das aufgeteilt ist, dann gibt es ja auch hier ein Kind, das eh mit beiden leiblichen Elternteilen in dieser Familie wohnt und es gibt andere Kinder, die nur einen leiblichen Elternteil in dieser Familie haben. Also da ist es ganz wichtig zu differenzieren, welche unterschiedlichen Arten von Beziehungen gibt es denn da. Das ist jetzt die letzte Grafik, die ich Ihnen zeigen möchte, um zu verdeutlichen, wie diese unterschiedlichen Typen aufgeteilt sind. Sie sehen, der Großteil ist eigentlich die einfachen Stiefvaterfamilien. Das heißt, es kommt einfach ein Mann dazu zu einer Frau und ihrem Kind. Und es gibt kein gemeinsames Kind. Und die zweite Besonderheit, Sie sehen hier dieses Grüne, ja, das sind die Stiefmutterfamilien, die aus dem Märchen. Also das hätte historisch ganz anders ausgeschaut, diese Aufteilung. Und die zusammengesetzten Stieffamilien, dieses rote Segment, das sind dann eben die komplexen, das sind dann eben die, wo zusätzlich zu mitgebrachten Kindern auch noch eigene Kinder, leibliche Kinder des neuen Paares sozusagen dazukommen. Und es ist ganz wichtig auch für die Frage, wie geht es den unterschiedlichen Mitgliedern in diesen Familien, zu schauen, was ist denn das überhaupt für eine Art von Familie. Und natürlich auch die Entstehungsursache. Historisch hatten wir die Situation, dass vor allem durch den Tod eines Elternteils solche Familienformen entstanden sind. Heute ist es meist eine Scheidung oder Trennung. Was auch bedeutet, dass es irgendwo noch andere Elternteile gibt, mit denen man sich auseinandersetzen muss, was bei einem verstorbenen Elternteil ja wieder anders gelagert ist. Gut, ich komme zum Ende. Ich denke, es liegt auch in der gesellschaftlichen Verantwortung, Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass Familien heute gut leben können. Ich würde sagen, dass Familien dazu unterschiedliche Arten von Ressourcen brauchen, finanzielle, zeitliche, auch soziale. Sie brauchen Kinderbetreuung, sie brauchen Schulen, sie brauchen rechtliche Rahmenbedingungen, die diese Verhältnisse gut fassen können. Sie brauchen Verständnis und Wertschätzung auch in der Berufswelt, vielleicht ein bisschen weniger Anwesenheitskultur, damit man auch mal das Kind früher aus dem Kindergarten abholen kann. Und mehr Verständnis und Wertschätzung dafür, was sie tun, das ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung, weil es ja auch um die Zukunft hier geht. Und abschließend zeige ich Ihnen noch ganz kurz, wie Kinder sich die Familien, ihre eigenen Familien in Zukunft vorstellen. Die haben da relativ klare Vorstellungen davon. Manche übernehmen das, was sie von ihren Eltern sehen. Manche sagen auch, also ich möchte es genau nicht so machen wie meine Eltern. So ein bisschen traditionelle Rollenvorstellungen, das war der Beginn dieses Vortrags, finden wir durchaus auch. Die Frau tut dann nur reiten und kochen und aufräumen. Und von Erwerbstätigkeit ist keine Rede. Gleichzeitig gibt es aber schon auch Mädchen, die sagen, also für mich ist Berufstätigkeit sehr wichtig. Das sind so ein paar Eindrücke davon, wie Kinder sich die Zukunft vorstellen für ihre Familien und mit ihren Familien. Und ich würde sagen, aus soziologischer Perspektive ist es somit auch eine Investition in diese Zukunft, wenn wir versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Familien ihr Familienleben so gestalten können, dass es für alle Mitglieder möglichst befriedigend ist. Und damit möchte ich meinen Vortrag beenden. Thank you.